Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage? Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Meyer.
Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation mit der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt seit über einem Jahr tagesaktuellen Fragen nach. Macher, Musikerinnen, Models, Mütter und Politiker, genauso wie Schwestern, Schüler, Schlachter, Freiberufler oder Helfer, also prominente Lenker oder unbekannte Denker, kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, sind die Secondhand-Kaufhäuser von Stilbruch in Wandsbek und Altona. Täglich findet man hier 1000 Schätze für den kleinen Geldbeutel. Von Möbeln über Elektroartikel bis hin zu Geschenken für liebe Menschen. Hier wird Nachhaltigkeit gelebt. Das war Werbung. Herzlichen Dank.
Heute befrage ich den FDP-Bundestagsabgeordneten Michael Kruse. Ahoi, Michael.
Moin, grüß dich.
Lieber Michael, es sind noch knapp 70 Tage bis Weihnachten. Was sind denn deine Wünsche für die FDP?
Na, ich freue mich, wenn wir den Auftrag, den wir von den Wählern bekommen haben, dann auch ernst und wahrgenommen haben, nämlich eine Regierung für dieses Land zu bilden, das die zentralen Zukunftsthemen behandelt und diese Regierung dann auch startklar ist.
Also, ich sag mal so, eure Prozentzahl heißt ja noch nicht, dass ihr einen Auftrag für eine Regierungsbildung gehabt habt. Das ist ja in erster Linie jetzt im Grunde so eine Zahlenkonstellation, ne? Und dass Christian Lindner mit einer sehr breiten Brust die Partei sehr gut vertreten hat in den Fernsehgesprächen und so weiter. Aber daraus ergibt sich ja noch nicht den Auftrag für eine Regierungsbildung, oder?
Ich glaube, alle demokratischen Parteien, die gute Ergebnisse erzielt haben, sind aufgerufen, sich Gedanken über die Zukunft des Landes zu machen. Wir konnten unser Ergebnis von 2017 ja noch verbessern, sowohl in Deutschland als auch hier in Hamburg. Und ich meine schon, dass man da als Partei der Mitte aufgerufen ist, auch eine Regierung zu bilden und daran mitzuwirken. Denn das ist das Ziel, dafür macht man Politik. Und deswegen glaube ich schon, dass wir aufgerufen sind, eine Regierung zu bilden.
Wie spannend ist das denn für dich eigentlich so? Also kriegt ihr irgendwie über parteiinterne Kanäle Informationen, wie das so läuft, oder bist du eigentlich auch relativ ahnungslos?
Ja, spannend ist es schon, weil es natürlich eine wichtige Aufgabe ist. Ich sag mal, viele Menschen sind GroKo-müde und möchten, dass es einen Aufbruch in diesem Land gibt. Wir sind für Veränderung gewählt worden, nebenbei auch die Grünen sind für Veränderung gewählt worden. Und deswegen, das ist schon spannend für mich persönlich. Nur entscheidend ist, dass wir da auch eine gute Konstellation hinkriegen. Und selbstverständlich werden wir intern nicht nur auf dem Laufenden gehalten, sondern vor wichtigen Entscheidungen, wie etwa dem Einstieg in die Sondierungsgespräche mit SPD und Grünen, sind wir natürlich auch als Bundesvorstand damit befasst worden und haben das auch beschlossen. Das ist also nichts, was im stillen Kämmerlein stattfindet oder von ganz wenigen, sondern ist von der Breite der Partei auch getragen.
Es wird immer wieder über die kommunikativen Fotos und Texte gesprochen, die die Grünen und auch die FDP zusammen erzeugen. Jetzt auch diese Woche wieder das Foto, wie man zu den Sondierungsgesprächen gegangen ist. Das sah ein bisschen aus, also Sie haben jetzt keine Cowboy-Stiefel angehabt, aber es sah ein bisschen aus wie ein Western, ne? Also die vier, die da gerade auf dem Weg waren zu Olaf Scholz. Erfreut dich das, dass da gerade doch viel mehr richtig gemacht wird als beim letzten Mal, als, ich sag mal, die FDP ja doch sehr viel Verdruss auf sich gezogen hat?
Naja, auch damals waren die Gespräche aus unserer Sicht professionell geführt, aber was damals nicht professionell war, war die Kommunikation darüber. Das heißt, wenn man nachmittags was besprochen hatte mit den damaligen Gesprächspartnern, dann stand es spätestens am nächsten Morgen in der Zeitung. Das ist diesmal anders und das ist die Basis für eine gute Kommunikation. Das ist vor allem auch die Basis für Vertrauen zwischeneinander. Und dieses Vertrauen wiederum, das kann dann in einer Koalition auch münden. Und deswegen freue ich mich sehr darüber, dass diese Gespräche sehr professionell ablaufen. Und ich freue mich sehr darüber, dass man erst miteinander spricht und dann etwas verkündet, wenn es etwas zu verkünden gibt und nicht Wasserstandsmeldungen rausgibt, bei denen dann am Ende das Ziel ist, den Partner über die Medien zu beeinflussen. Das heißt, Tatsache, dass jetzt so viel über einzelne Bilder gesprochen wird, zeigt mir auch, dass die Kommunikation richtig professionell läuft im Moment. Denn es gibt nicht wesentlich mehr zu berichten als das, was auf diesen Bildern ist.
Du bist einer von vielen Neulingen, die in den Bundestag kommen, die auch aus Hamburg kommen. Gibt es da so eine besondere Nähe, auch überparteilich. Wenn man jetzt hier so aus Hamburg anrauscht, verabredet man sich im Zug oder wie funktioniert das? Also hast du mit, ich weiß gar nicht, wer noch Neuling ist, Katharina Beck von den Grünen beispielsweise oder vielleicht mit einer SPD-Politikerin mal gesprochen?
Also bisher bin ich mit Ria Schröder gefahren, die ist ja auch von der FDP und auch neu im Bundestag. Und das habe ich noch nicht genossen, auch weil wir als FDP-Abgeordnete sehr früh anreisen mussten, gleich am Montagmorgen nach der Wahl in den Zug nach Berlin gestiegen sind. Aber ich fühle mich auch nicht ganz so als Neuling. Ich habe schon mal 3 Jahre in Berlin gelebt und auch gearbeitet. Ich bin im FDP-Bundesvorstand. Ich war in Berlin, als wir das letzte Mal in der Bundesregierung waren. Also es, obwohl ich jetzt neu im Bundestag bin, ich habe auch schon 5 Jahre Parlamentserfahrung, fühle ich mich nicht so neu, obwohl die Rolle neu ist.
Ist das trotzdem ein bisschen prickelnd irgendwie und aufregend, als wenn man irgendwie auf Klassenfahrt geht? Oder gehst du wirklich da so routiniert ran, wie das gerade so rüberkommt? Also wie sehr machst du dir jetzt Gedanken darüber und was muss eigentlich alles noch organisiert werden? In 2 Wochen habt ihr konstituierende Sitzung des Bundestages. Vielleicht haben wir sogar schon eine Regierung. Wie sehen jetzt deine Vorbereitungsmaßnahmen aus?
Also ich glaube nicht, dass wir in 2 Wochen eine Regierung haben. Ich glaube, das wäre etwas ambitioniert. Aber ich denke, wir haben dann Koalitionsverhandlungen. Das ist durchaus erwartbar. Also das ist schon eine sehr spannende Aufgabe, aber es ist jetzt eben auch die Herausforderung, möglichst schnell auch arbeitsfähig zu werden in Berlin. Das heißt, ich habe gar keine Zeit verstreichen lassen, sondern habe mich gleich am Tag nach der Bundestagswahl auch mit Bewerbern für mein Büro getroffen, damit ich schnell Personal einstellen kann, damit ich in Berlin auch schnell arbeitsfähig werde. Denn es geht bald in die Koalitionsverhandlungen und schon dafür müssen wir thematisch gut aufgestellt sein. Das heißt, klar gibt's eine Freude darüber und auch eine Lust und eine Spannung auf das, was mich da erwartet. Aber gleichzeitig ist mir auch ganz klar, dass wir jetzt schnell ins Arbeiten kommen müssen, denn das ist das, was die Menschen in diesem Land erwarten. Und ich meine auch, dass wir dafür gewählt worden sind.
Es ist nicht total einfach, komplett das Büro und auch die Angestellten von Katja Suding zu übernehmen? Oder streitest du dich da mit Ria Schröder jetzt um das beste Personal?
Nein, wir haben ja bisher 2 Bundestagsabgeordnete. Deswegen war es ja auch unser Ziel, weiterhin 2 Bundestagsabgeordnete zu haben. Ums Personal streiten wir uns da gar nicht. Ich hatte schon relativ früh Gespräche geführt und wir haben da beide gute Lösungen und haben uns um niemanden bisher gestritten.
Jetzt warst du ja auf Listenplatz 1 und wir wissen ja alle, wie das so mit der Wohnungssuche ist, gerade im Herbst. Da kommen jetzt also nicht nur die ganzen Bundestagsabgeordneten, sondern auch die Studenten in die Stadt. Hast du dir schon im Mai eine Wohnung gesichert, weil du ja relativ sicher schon drin warst?
Ich habe mir noch keine Wohnung gesichert, aber ich habe seit Juni mir Gedanken darüber gemacht, sodass ich hoffentlich bald eine habe und dann nicht mehr im Hotel übernachten muss.
Ach, du lässt es ja wirklich langsam angehen. Das ist ja total interessant. Und welches Modell wirst du dann wählen? Also es gibt ja auch relativ legendäre Polit-WGs. Also wird es eine WG geben mit Till Steffen oder ist es dann doch eher die zweckmäßige Wohnung, weil dein Hauptwohnsitz ja hier in Hamburg sein wird?
Also Till Steffen hat mich jetzt noch nicht für eine WG angefragt, wobei ich das auch schon.
Aber der hat auch schon eine Wohnung, wie er mir letzte Woche erzählt hat.
Ja, eben. Vielleicht liegt es daran, ich werde eine Wohnung... werde mir eine Wohnung suchen, die mir ermöglicht, dass meine Partnerin auch mitkommen kann und von da aus arbeiten kann und außerdem unsere kleine Straßenhündin auch mitkommen kann und da gute Bedingungen hat. Denn die soll auch Berlin kennenlernen.
Ich habe ja natürlich mal auf deinen sozialen Kanälen geguckt und du bist ja tatsächlich, ich weiß gar nicht, wie frisch die Liebe ist, aber du bist ja großer Hundefan, ne?
Ja, absolut. Unsere Straßenhündin aus Rumänien, Tascha, die haben wir vor einem Jahr zu uns geholt. Und ich war früher kein Hundemensch, muss ich dazu sagen, aber ich habe es schätzen und lieben gelernt und es ist wirklich, wirklich auch eine tolle Sache und auch ein toller Ausgleich zu stressiger Politik.
Das heißt, du hast immer so kleine Plastikbeutel dann in der Jackentasche, weil also ich sag mal in der Stadt ist es ja auch immer, gibt es ja für und wieder Hunde zu halten, ne?
Ja, also ich habe immer einen Plastikbeutel dabei, wenn ich mit unserem Hund spazieren gehe. Was ich in jeder Hose mittlerweile habe, sind Leckerlis, damit der Hund auch macht, was ich möchte. Und die Leckerlis finde ich mittlerweile überall und die sind komischerweise mittlerweile immer dabei. Das führt dazu, dass fremde Hunde auch gerne zu mir kommen, weil sie riechen, dass ich was zu essen habe.
Du riechst dann immer so nach dem Essen. Okay.
Ja, zum Glück nicht für andere Menschen bisher, aber Hunde haben ja eine etwas feinere Nase.
Das ist ja sehr löblich, dass du tatsächlich so einen Straßenhund dir organisiert hast. Wie einfach ist das? Willst du uns da kurz einen Tipp geben, wie du da jetzt dran gekommen bist? Und warum Rumänien eigentlich?
die Familie meiner Partnerin aus Rumänien. Deswegen war das das erste Land, wo wir geguckt haben. Und wir haben uns da auch über die Vereine informiert, die da seriös vermitteln. Das ist sehr wichtig, dass man das nicht übers Internet macht, sondern dass man da wirklich an sich an Vereine wendet, die das professionell machen. Und ich würde jedem, der das erwägt, finde ich erstmal sehr gut, auch besser als zu kaufen, weil es wirklich sehr viele Hunde gibt, die auch eine Perspektive brauchen. Und was ich jedem empfehlen würde, ist, sich erstmal bei einem Verein zu melden, mit denen zu sprechen und dann auch bei einzelnen Stationen erstmal die Hunde kennenzulernen, sodass man sich niemals aus dem Internet entscheidet, sondern den Hund kennenlernen kann, was sehr wichtig ist, denn viele haben traumatisierende Erfahrungen und da ist es auch wichtig, dass man mit dem Wesen des Hundes gut umgehen kann und dass der Hund auch zur Situation, zum Beispiel zur Familie, passt.
Könntest ja fast noch so eine Hundesendung machen oder einen Hundepodcast. Hörst du sowas? Also ich habe tatsächlich selber mal mehr oder weniger aus Dadelei habe ich mir mal verschiedene Hundepodcasts angehört, die teilweise echt ganz furchtbar auch produziert sind. Ich meine, da hättest du noch gute Möglichkeiten, wenn du so tief da drin bist.
Es gibt aber auch gute und ich bin vor allem deshalb tief drin, weil ich mir ungefähr 200 Folgen Martin Rütter angeguckt habe und auch von einem seiner Mitarbeiter noch den Podcast angehört habe und man lernt dann ganz viel. Ich kann sehr empfehlen, das andere Ende der Leine. Und da lernt man sehr viel darüber, was man selber sagt und tut und wie es beim Hund ankommt. Und meistens ist es genau das Gegenteil von dem, was man sich wünscht.
Ein weiteres großes Hobby ist der HSV. Ähnlich wie die FDP waren die lange im Keller. Jetzt scheint so ein bisschen Ruhe in die ganze Angelegenheit zu kommen. Wie siehst du denn da die Entwicklung?
Ja, also FDP und HSV war in der Tat längere Zeit die Kombi für Hartgesottene. Jetzt ist die Kombi für Aufsteiger und für Einsteiger. Und ja, ich bin sehr positiv angetan von der Entwicklung. Nur in den letzten Jahren war es beim HSV auch so, immer wenn man sich gerade wieder angefangen hat zu freuen, dann ging es auch schon wieder bergab. Ich glaube, Kontinuität ist das Wichtigste, was der Verein jetzt braucht. Denn das ist das, was einem Fußballverein am Ende auch nachhaltig Erfolge sichert. Und da steht natürlich jetzt erstmal der Aufstieg an, ne?
Ist es denn so, dass du berufliche Termine oder auch private Termine nach dem Spieltag legst, sozusagen? Also du immer luscherst, wann spielt der HSV, wann kann ich den gucken oder gehst du regelmäßig ins Stadion? Ist ja jetzt unter 2G-Bedingungen alles möglich wieder, ne?
Würde ich gerade sagen, so regelmäßig konnte man ja in den letzten eineinhalb Jahren gar nicht ins Stadion. Ich gehe schon gerne hin, am liebsten fahre ich zu Auswärtsfahrten, weil da die Stimmung nochmal eine ganz besondere ist. Aber in der Politik kann man es sich aufgrund der vielen Abendtermine leider nicht leisten, immer nach dem Spieltag das Ganze zu machen. Ich freue mich für den Kollegen Schmidt, wenn er das in Berlin mal schafft bei St. Pauli. Aber generell geht bei mir immer Pflicht vor Kür.
Hast du denn schon eine HSV-Kneipe in Berlin gefunden? Also St. Pauli-Kneipen gibt es ja tatsächlich 2-3 Stück.
Ja, es gibt auch HSV-Kneipen, wobei ich vor allem, ich brauche gar keine HSV-Kneipe, sondern ich schaue immer mit HSVern die Spiele. Und da habe ich insbesondere eine Erinnerung, nämlich das legendäre Papierkugelspiel, was ja nun wirklich jeder HSVer kennt, leidvoll erfahren hat. Das habe ich damals mit unserem jetzigen parlamentarischen Geschäftsführer Florian Tonka in der Berliner Republik gesehen und wir haben uns schon im Finale gesehen und jeder weiß, wie es dann ausging. Aber das ist das Wichtigste, ein paar HSVer, die kommen gar nicht alle nur aus Hamburg, sondern sie kommen aus der ganzen Republik tatsächlich und vielleicht machen wir dann mal einen Parlamentskreis dazu auf.
Wir sind schon bei unserer Top 3 am Ende unseres Gesprächs und ich würde gerne von dir wissen, weil Reisen ist auch ein weiteres Hobby von dir, welches Restaurant denn deine Lust nach Fernreisen am besten widerspiegelt? Also wo gehst du hin zum Essen, um so ein bisschen in der Ferne zu schweifen? Fangen wir mal bei Platz 3 an.
Also Platz 3 wäre Saliba, der Syrer in der City. Den ich sehr gut finde. Und allerdings ist Syrien noch kein Reiseziel, was ich schon bereist habe, sondern eher steht als Land und auch als Teil einer Region für einen Bereich, den ich mir sehr gerne mal anschauen möchte. Aber dafür müssen die Bedingungen noch etwas besser werden.
Unbedingt, ja. Wir drücken die Daumen. So, und Platz 2?
Ist die Taverna Santorini in Sasel. War gerade am Wochenende in Athen und muss sagen, das griechische Essen hat es mir sehr angetan. Der Grieche schon vorher, insofern.
Man tut ihnen ja immer Unrecht, während die Asiaten immer denken, dass wir nur Sauerkraut essen würden und Eisbein oder Haxe, ist man bei den Griechen ja sehr schnell beim Gyros, ne? Aber es sind ja doch eher diese ganzen vielfältigen Vorspeisen, die den Reiz der griechischen Küche ausmachen, ne?
Erstens das und zweitens, ich muss jetzt auch sagen, obwohl ich gerade in Griechenland gewesen bin, ich habe kein Gyros da gegessen, weil die Küche so vielfältig ist, dass man lieber mal zu dem greift, was es hier nicht angeboten gibt.
Ja, so Platz 1, Trommelwirbel.
Platz 1 ist der Bockman an der Fuhlsbüttler Straße. Ich finde es der beste Asiate, den ich kenne, und ich habe da lange Zeit gelebt, und deswegen ist das immer, wenn ich auf der Ecke bin oder irgendwie nur vorbeifahre, mache ich dort Halt, und den kann ich wirklich jedem empfehlen. Ist wirklich super leckeres Essen.
Lieber Michael, vielen Dank für die außergewöhnlichen kulinarischen Tipps. Ich drücke dir die Daumen. Ich wünsche dir viel Glück bei der Wohnungssuche. Und ansonsten kann ich da vielleicht nochmal vermitteln. Wie gesagt, Till Steffen hat schon eine Bude. Vielleicht nimmt er dich damit auf. In diesem Sinne sage ich Ahoi und bis bald an dieser Stelle.
Herzlichen Dank für die Einladung und weiterhin viel Erfolg.
Tschüss.
Tschüss.
Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit 917XFM und der Hamburger Morgenpost.